Liebe Gemeinde, ein Journalist fragt in der kaukasischen Bergregion einen 100-jährigen Einheimischen: Welche Pläne haben Sie für die Zukunft? Im Frühjahr werde ich heiraten. Was? In Ihrem Alter? Nun, ich will ja nicht, aber mein Papa will es so. Gut, ich weiß ja nicht, welche Pläne ihr und sie für die Zukunft haben. Und planen ist ja in diesen Tagen auch wirklich nicht so einfach. Wer in diesen Tagen etwas plant, der sollte wirklich hoffnungsvoll sein. Ohne Hoffnung kann man das Planen sein lassen. Was aber, wenn es für die Hoffnung keine wirkliche Begründung gibt? Wenn alles, aber auch wirklich alles, gegen die Hoffnung spricht? Hören wir auf unseren heutigen Predigttext und ich lese die ersten Verse aus Kapitel 18 des ersten Buches Mose. Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre. Da erschien ihm der Herr wieder. Es war um die heißeste Zeit des Tages und Abraham saß gerade am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, bemerkte er plötzlich drei Männer, die ganz in der Nähe standen. Sofort sprang er auf, lief zu ihnen hinüber, verneigte sich bis zur Erde und bat: Herr, bitte schenk mir deine Aufmerksamkeit und geh nicht einfach weiter. Bei den Eichen von Mamre erschien Abraham der Herr wieder. Warum wieder? Offensichtlich kurz zuvor war Gott dem Abraham erschienen und hatte ihm unfassbar Großes verheißen. Du wirst zum Stammvater vieler Völker werden, hatte Gott ihm zugesagt. In aller Ausführlichkeit legt Gott dem Abraham auseinander, wie er sich zu ihm und zu seinen Nachkommen stellt. Gott sichert ihm und seinen Nachkommen einen ewigen Bund und das Land Kanaan als ewigen Besitz zu. Aus Abraham, Avram, das heißt erhabener Vater, wurde Abraham, Vater der Menge an Völkern. Und aus seiner Frau Sarai, aus fürstlichem Haus, wurde die Sarah, die Fürstin, die Erste, Stammesmutter Israels. Ja, sie sollte dem Abraham einen Sohn gebären. Das nun nahm Abraham mit einem Lachen zur Kenntnis. Er wusste um sein Alter. Nicht 100, aber 99 Jahre. Er wusste um seine Zeugungskraft und er wusste auch um das Alter seiner Frau Sarah. Diese war 10 Jahre jünger. Und die hatte ihm bislang keine Nachkommen geboren. Und deshalb sein Lachen. Gott bestätigt deshalb nochmals seine Zusage: Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Isaak bedeutet, Gott hat jemanden zum Lachen gebracht. Soweit in aller Kürze die grandiose Vorgeschichte zu unserem Predigttext. Wie viel Zeit nun zwischen dem Zwiegespräch Gottes, welches ich eben kurz zusammengefasst habe, mit Abraham und dem Auftauchen der drei Männer vor Abrahams Zelt vergangen ist, wird uns nicht mitgeteilt. Auf jeden Fall sind sie plötzlich da, wie aus dem Irgendwoher. Und Abraham ist elektrisiert, er springt auf mit 100 Jahren und mit 99 Jahren und bei Gluthitze. Herr, bitte schenk mir deine Aufmerksamkeit und geh nicht einfach weiter. Die Anrede mag verwundern. Es waren doch drei Männer. Und trotzdem spricht er einen von ihnen direkt an. Er spricht ihn mit Herr an, weil er offensichtlich die zentrale Figur in dieser Troika ist. Im Orient ist das nichts Ungewöhnliches. Ich habe das selbst letztes Jahr, wo man noch reisen konnte, auf einer Messe in Dubai erlebt. Solch ein Bild wie hier zu sehen, hat sich bei mir tief eingeprägt. Ihr seht die drei, alle drei Männer gleich. Einer wie drei, drei wie einer. Aber in der Mitte ist natürlich der wichtigste und zu erkennen am längsten Bart. Abraham braucht diese landeskundliche Lektion nicht. Er weiß sofort, wie er mit der überraschenden Situation umzugehen hat. Er beweist im weiteren Verlauf beste orientalische Gastfreundschaft. Es gibt ein vorzügliches Mahl. Sarah arbeitet im Hintergrund, sie bäckt Brot aus feinstem Mehl, Abraham kümmert sich um Milch, Butter und Fleisch. Ein Besuch aus dem Irgendwoher, plötzlich, in einer Situation, in der Abraham noch der Kopf von den kürzlich übermittelten Zusagen Gottes raucht. Er soll zahllose Nachkommen haben, Vater einer Menge von Nationen werden. Da sitzt er nun vor seinem Nomadenzelt in der Gluthitze des Tages und bewegt die zahlreichen und übermächtigen Gedanken. Er kommt sich in dieser Gedankenwelt vielleicht verloren vor, überfordert. Geht es uns nicht auch oft so? Wir kennen die Heilsgeschichte Gottes von Anfang bis Ende, von der ersten Zeile der Schrift: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, bis zu den letzten Zeilen unserer Bibel in der Offenbarung. Ja, ich komme bald. In Klammern, Zitat Jesus Christus. Wir sind sogar gewiss, dass wir ein Teil dieser Geschichte sind und fühlen uns gleichzeitig schwach und unbrauchbar. Was sollen wir mit unserer kleinen Kraft schon beitragen? Was sollen wir in unserem Alter schon noch bewegen? Und habt ihr noch die Jahreslosung parat? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Aber das ist doch genau unsere Realität. Das ist unsere Realität in Zeiten, da alles durcheinander gerät. Wer mag schon heute und hier von sich behaupten, dass er immer und zu jeder Zeit bedenkenlos und glaubensfest weitermarschiert? Ich muss euch sagen, in meiner persönlichen Umgebung, in meinem persönlichen Umfeld kenne ich niemanden, der so geartet ist. Und auch ich selbst trage all diese Zweifel in mir und auch menschlich gesehen all die Fragen an unsere Zeit. Ebenso hatte Abraham viele Fragen und wenig Antworten. Es standen viele Aufgaben vor ihm und er hatte wenig Lösungen parat. Und jetzt der Besuch aus dem Irgendwoher. Wie ein Hilferuf klingt es für mich. Herr, bitte schenk mir deine Aufmerksamkeit und geh nicht einfach weiter. Das ist nicht nur einfach eine Einladung. Mich begeistert die zupackende Art von Abraham. Aber dieses Zupacken hat einen festen Grund. Er rechnet mit Gottes Gegenwart zu jedem Zeitpunkt. Und so ergreift er in seiner Situation voller Fragen die Gelegenheit beim Schopfe und tut das im Bewusstsein, dass Gott gegenwärtig ist. Dieses Rechnen mit der Gegenwart Gottes bestimmt das Reden und Handeln Abrahams. Was für Lieder Abraham gesungen hat, wissen wir nicht. Wir können aber vielleicht davon ausgehen, dass er die Zeilen von Gerhard Ter Stegen, wenn er sie denn hätte kennen können, vorbehaltlos mitgesungen hätte. Majestätisch Wesen, möcht ich recht dich preisen und im Geist dir Dienst erweisen. Möcht ich wie die Engel immer vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. Lass mich dir für und für trachten, zu gefallen, liebster Gott in allem. Sein Wunsch, Gott zu gefallen, drückt sich auch in dem bereiteten Gastmahl aus. Sein Wunsch, Gott zu gefallen, drückt sich auch darin aus, dass er bei den Eichen dienstfertig stehen bleibt, während seine Gäste es sich gut gehen lassen. War das alles eine Prüfung Gottes? Fast hat es den Anschein, denn die Frage, die nun nach Tisch von seinem Besuch gestellt wird, hat etwas tief Vertrauliches. Wo ist denn deine Frau Sarah? Die Frau des Orients konnte die Tischgespräche der Männer mitverfolgen, durfte sich aber selbst nicht zeigen. Einen Blick auf die Frau des Gastgebers zu werfen, war untersagt. Die Frage drängt also in einen Bereich, der zur orientalischen Tabuzone gehört. Abraham lässt sich nicht aus der Fassung bringen. Die Fassung, die immer genährt wird durch den Gedanken, Gott ist gegenwärtig. Deshalb seine Antwort klar und schlicht. Hier im Zelt. Und er überlässt damit seiner Frau und seinem Besuch die weitere Kommunikation. So will ich es einmal vorsichtig ausdrücken, denn ein Gespräch, ein Dialog verlaufen anders. Es spricht in Folge fast nur noch der Gast und Sarah reagiert, allerdings auch fast wortlos. Da sagte einer der Männer, glaub mir, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch und dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah stand hinter ihnen im Zelteingang und lauschte. Sie lachte heimlich. Denn Abraham und sie waren beide hochbetagt und Sarah konnte gar keine Kinder mehr bekommen. Darum dachte sie, ich bin alt und verbraucht und meinem Mann geht es ebenso. Wir werden uns wohl nie mehr über ein Kind freuen können. Nein, die Zeiten sind längst vorbei. Da sagte der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah? Warum zweifelt sie an meinen Worten, dass sie noch ein Kind bekommen wird? Für mich ist nichts unmöglich. Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch, dann wird Sarah einen Sohn haben. Auf einmal ist alles Rätselhafte um diesen Besuch wie weggeblasen. Abraham hat mit Gottes Gegenwart gerechnet und wurde nicht enttäuscht. Denn der hier nun spricht, ist Gott, der Herr. Und mit einem Mal wird auch klar, dass Gott nun gekommen ist, um Sarah die Geburt ihres Sohnes zu verheißen. Denn Abraham hatte es Gott ja bereits verheißen und hatte dafür ein Lachen quittiert. Sarah reagiert ebenso. Ein Ehepaar im Gleichklang. Wieder wird die Verheißung mit einem Lachen quittiert, mit einem heimlichen Lachen. Das unterscheidet Abraham und Sarah. Abraham war vor seinem Gott, so nachzulesen im 17. Kapitel, auf sein Gesicht gefallen und hatte gelacht. Sarah lachte heimlich in sich hinein, denn sie fühlte sich hinter der Zeltwand unbeobachtet und sicher. Gott hatte Abraham befohlen, seinen Sohn Isaak zu nennen. Und mit dem heimlichen Lachen Sarahs war sein Name zweifach untermauert. Gott hatte sowohl Abraham als auch Sarah zum Lachen gebracht. Dieses Lachen verbindet nun die beiden alten Eheleute miteinander und mündet letztendlich in der Geburt Isaaks. Isaak, reich gesegnet bereits vor seiner Geburt. Im Kapitel 17 spricht Gott über Isaak, ich will meinen Bund mit ihm aufrichten als einen ewigen Bund für seine Nachkommen. Isaak, eingeflochten in den Stammbaum Davids, in den Stammbaum Jesus Christus. Gott hat dieses Lachen der beiden Abraham und Sarah nicht benötigt, um Isaak Isaak nennen zu können. Nein, Abraham und Sarah haben dieses Lachen gebraucht, um Isaak als das Wunder Gottes im Glauben annehmen zu können. Was meint ihr? Hat das Lachen der beiden ihren jeweiligen Glauben geschwächt oder gestärkt? Der Verfasser des Hebräerbriefes lobt auf jeden Fall den Glauben der beiden. Er schreibt, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung wie in einem fremden Land und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist. Wir merken, das geht also zusammen. Auf der einen Seite dieses offensichtliche Lachen Abrahams und das heimliche Lachen Sarahs, sowie auf der anderen Seite der tiefe Glaube der beiden an den Gott der Verheißungen. Der tiefe Gehorsam Abrahams gegenüber Gottes Plänen ist bis zum heutigen Tage beeindruckend und beispielhaft. Charles Spurgeon schreibt über Abraham: Der Hauptpunkt bei Abraham war, dass er dem Ruf gehorchte, weil er Gott glaubte. Die Verse im Hebräerbrief machen deutlich, dass auch Sarah einen solch starken Glauben hatte, der immer auch wieder von Zweifeln angefochten war. Für Gott, den Herrn, kein Problem. Er nimmt ihr Lachen ohne Kritik zur Kenntnis. Und er hat sogar Verständnis dafür, dass sie sich in eine Lüge flüchtet, als sie beim Lachen ertappt wird. Sarah fürchtete sich und log: Ich habe nicht gelacht. Aber Gott erwiderte ihr: Doch, du hast gelacht. In diesem Moment allerdings spricht Gott mit Sarah direkt. Das hatte er zuvor noch nicht getan, denn er hatte nur mit Abraham über Sarah gesprochen. Gott wendet sich bei dieser Notlüge direkt an Sarah und macht sie mit Nachdruck darauf aufmerksam, dass sie gelogen hat. Und Punkt. Keine Verurteilungen, keine Sanktionen. Diese direkte Ansprache hat aber eine viel tiefere Wirkung als jegliche Sanktionierung. Denn Sarah muss in diesem Augenblick noch größer von ihrem Gott gedacht haben, als sie das vorher jemals getan hat. Denn Gott kann durch Zeltwände hindurchschauen. Gott hat ihr heimliches Lachen gesehen. Für Gott gibt es keine Geheimnisse. Für Gott ist nichts unmöglich. Der Gott der Verheißungen ist der einzig wahre und allmächtige Gott. Und ein Gott, der zum Lachen bringen kann. Damit endet die Geschichte eines außergewöhnlich bedeutsamen Besuches. Aber unsere Geschichte mit Gott geht weiter. Immer weiter. Und wir werden glauben, wir werden zweifeln, wir werden gehorchen und werden auch immer mal wieder ungläubig lachen. Ungläubig lachen, weil wir vielleicht einen Auftrag für einen Dienst im Reich Gottes bekommen, für den wir uns zu schwach und untauglich halten. Ungläubig lachen, weil wir manchmal meinen, dass unser Gebet nichts ausrichtet. Ungläubig lachen, weil wir manchmal sehr allein auf weiter Flur sind. Und weil das Gehorchen schwerfällt. Ja, nicht deswegen, weil wir es nicht wollen, sondern weil unsere Ohren manchmal einfach nicht so wollen, wie sie sollen. Hört, was Hans-Joachim Eckstein dazu in den Sinn gekommen ist. Das kleine Paradies. Können wir sonst noch etwas gebrauchen? Rufe ich im Weggehen. Und erhalte die unerwartete, aber eindrückliche Antwort: Ja, ein Paradieschen. Stimmt, denke ich bei mir, das ist es, was wir letztlich in allem suchen. Ein Stück Himmel auf Erden. Etwas Bleibendes in der Vergänglichkeit. Etwas Wesentliches bei aller Oberflächlichkeit. Einen Vorgeschmack auf die kommende Erfüllung, der uns Mut macht und uns in Vorfreude motiviert. Denkst du auch an die Radieschen? Höre ich in Gedanken versunken vom Balkon her. Welche Radieschen? Ach so, ein Paradieschen sollen es also sein. Na gut, wenn Sie uns denn an den Himmel erinnern. Vielleicht legt ihr euch ja auch ein paar Mutmacher-Radieschen unter den Christbaum und lacht dann bei ihrem Anblick einfach heimlich oder unheimlich. Denn das soll außerordentlich gut tun, über so manche Schwäche hinweghelfen und den Glauben stärken. Und nicht, dass ihr jetzt was verwechselt, nicht die Paradieschen, sondern auf jeden Fall das Lachen. Amen.